Friede von dem, der da ist, der da war und der da sein wird, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wer oder was ist Gott? Wie sieht er aus und was wissen wir über Gott? Das sind Fragen, die uns nicht nur als Theologinnen und Theologen beschäftigen, sondern die uns auch in Gemeinde beschäftigen können. Vielleicht haben wir neue Gottesdienstbesucher, vielleicht auch manche, die zum allerersten Mal in einem Gottesdienst sind, die sich diese Frage stellen. Jugendliche im biblischen Unterricht stellen uns vielleicht diese Frage: Wer oder was ist Gott? Ich finde, es ist eine relativ fundamentale Frage, die sich jeder von uns mal gestellt haben wird. Spätestens, wenn man in der Bibel liest, fragt man sich irgendwann, oh, es gibt so viel, wer oder was ist eigentlich Gott? Wie stelle ich mir Gott eigentlich vor? Und wenn ich euch jetzt alle, jeden einzelnen von uns einmal darum bitten würde, ein Bild von Gott zu malen, dann würden wir, glaube ich, vielleicht ein relativ ähnliches Bild malen. Meistens ein Mann mit Bart, auf einer Wolke, vielleicht noch mit einem Stab in der Hand. Auf manchen Bildern habe ich auch schon einen Heiligenschein über ihn gesehen. Ich habe mal gegoogelt und dann gab es eine Grundschulklasse, da wurden die Bilder veröffentlicht und meins sah damals so ähnlich aus, so habe ich es zumindest in Erinnerung. Und in der jüdischen und christlichen Tradition, da kennen wir aus den 10 Geboten eigentlich das Bilderverbot. Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgendetwas am Himmel, droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Wir sollen uns nicht vor etwas werfen und es anbeten, so wie es die anderen Stämme und Kulturen rund um das Volk Israel gemacht haben. Wir sollen uns auf den einen Gott verlassen, der uns mehrfach in der Bibel offenbart wird, der sich selbst offenbart. Aber wir als Menschen sind relativ visuelle Wesen. Wir möchten etwas zum Greifen haben. Wir möchten uns etwas vorstellen können. Und spätestens seit Michelangelos monumentaler Darstellung in der Sixtinischen Kapelle, die Erschaffung des Adams, ja, die Kardinäle, die gerade den Papst gewählt haben, hatten es direkt vor Augen, ist ein gewisses Bild von Gott, eine Vorstellung von Gott geläufig geworden, dass es sich beim Schöpfergott und Ursprung allen Seins um eine männliche, alte und sehr vitale Figur handelt. Großer Bizeps, langer Bart, adrette Beinmuskulatur. Ja, seitdem Michelangelo 1512 diese Darstellung fertiggebracht hat, gibt es ganz, ganz viele männliche Fresken über Gott. Die Zahl hat rapide angestiegen. Und das Bild vom alten weißen Mann mit langem Bart, stark, väterlich, schwebend auf einer Wolke, das hat sich über Generationen hinweg eingeprägt. Viele von uns verbinden damit Sicherheit, Autorität oder Fürsorge. Ja, schon in der Grundschule werden wir eigentlich mit diesem Bild vertraut gemacht. So war es zumindest bei mir. Und ich weiß noch ganz genau, wie meine Religionslehrerin, Frau Jambus, mir in der 3. Klasse dieses Bild gezeigt hat. Das war wirklich ein sehr prägender Moment für mich. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch, wann für dich das monumentale Bild von Gott als Mann manifestiert wurde. Oder wann du es zum ersten Mal gesehen hast. Es ist ein ikonisches Bild. Und ich finde, in der griechischen und hebräischen Bibel, also im Alten und Neuen Testament, wird Gott auch immer wieder als Herr oder Vater dargestellt. Männlich, als Herrscher, der Herr der Herrscher. Aber nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Literatur um die Bibel herum wird der Herrscher Israel als Mann dargestellt. Ein Herrscher, der in einer patriarchalen, das heißt in einer männlich dominierten Gesellschaft normal erscheint. Männer dominieren die Gesellschaft des alten Orients und übernahmen die Ämter in den Synagogen, bei Gericht oder Institutionen der damaligen Zeit. Die Frau hatte keine juristische Gewalt, sie durfte keine Geschäfte abschließen, sie durfte nicht Gericht halten, sie durfte den Synagogengottesdienst nicht halten. Die Frau hatte weniger Rechte Und die Göttinnen rund um das Volk Israel herum in den anderen kultischen Religionen, ja, die waren eigentlich nicht immer so gut angesehen. Ich habe wieder ein Bild von Michelangelo mitgebracht. Spätestens seit der Darstellung des Sündenfalls und der Vertreibung aus dem Paradies ist das Bild der Frau negativ konnotiert. Eva, der Grund der Ursünde. Ja, in der Sixtinischen Kapelle steht die Erschaffung des Adams und der Grund des Sündenfalls, ja, sie stehen nebeneinander. Adam als der mächtige Mann und Eva als die sündige Frau. Und unsere Gesellschaft heute ist immer noch davon dominiert. Nicht nur in der Theologie. Die Regale sind nach Körpermaßen von Männern angefertigt. Büroräume werden nach den Bedürfnissen von Männern geheizt oder gekühlt. Selbst für mich ist es immer zu kalt als Mann. Männer bekommen mehr Gehalt als Frauen. Das Frauenwahlrecht kam viel später. Und im Medizinstudium lernt man leider Krankheitssymptome nur für Männer. Herzinfarkte bei Frauen werden zu 70% nicht erkannt. Der Mann. Der Standard für die Gesellschaft war damals wie heute präsent. Und ja, hier hat es uns noch relativ gut getroffen. Frauen dürfen Auto fahren, sie dürfen einen Führerschein machen. Das ist in anderen Staaten, wie zum Beispiel den meisten arabischen Ländern, heute noch undenkbar. Die Welt ist männlich dominiert und auch unser Gottesbild. Und wird Gott dann doch mal mit weiblichen Zügen dargestellt, so wie in dem Film Die Hütte, dann sogar noch als eine farbige Frau, dann ist der Aufschrei der Medien und Kirchen groß. Das stabile Gottesbild scheint zu wackeln. Aber die Bibel spricht eigentlich an ganz vielen Stellen in Bildern, die Gott mit einer Mutter vergleichen oder eher weibliche Attribute Gott zuschreiben. Und ich möchte heute in der Predigt gewissen Fragen nachgehen. Wie stellt sich Gott eigentlich in der Bibel vor? Und wie können wir Gott in seiner Ganzheit erkennen? Gott stellt sich in der Bibel vor. Jahwe, der Gott Israels, ist Person, ist Mann. Nicht nur andeutungsweise und nicht nur gelegentlich, sondern in großer Ausführlichkeit steht in der hebräischen Bibel Jahwe als Mann. Die maskulinen Züge sind stark und bestimmen den Charakter dieses Gottes. Der Name Gottes, Jahwe, ist im Hebräischen maskulin, somit auch alle damit in Verbindung stehenden Verben und Adjektive. Das Bild des eigentlich so abstrakten und körperlosen Gottes ist Gegenstand der Theologie und Philosophie. Ich möchte aber eigentlich mit der Selbstdarstellung Gottes in der hebräischen Bibel anfangen. In Exodus 3,14 stellt Gott sich selbst vor. Denn dort spricht Gott am brennenden Dornbusch zu Mose. Gott spricht: Ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen, der ich bin hat mich zu euch gesendet. Für die Hebräischkenner habe ich das auch noch einmal in Hebräisch mit drauf gemacht. Ich finde es immer ganz schön, wenn man das dann auch nochmal in den Grundsprachen lesen kann. Ist aber auch nur so ein kleines Nerdwissen. Also, Gott stellt sich zum ersten Mal in der Bibel selbst vor. Ich bin, der ich bin. Viele, die diesen Text schon mal ausgelegt oder gepredigt haben, haben gesagt, naja, man kann es ja auch übersetzen mit: Ich werde sein, der ich sein werde. Das Attraktive am Hebräischen ist, dass es nicht wirklich Zeitform kennt, so wie wir sie heute kennen, sondern Aspektform. Deswegen ist es zu übersetzen nicht immer so einfach. Gott sagt über sich selbst eigentlich nur eins: Er ist, der er ist. Wow. Eigentlich etwas, womit wir wenig anfangen können. Eigentlich hat Mose gefragt, er wollte dem Volk Israel sagen, boah, ich möchte jetzt den Namen wissen, ich will ihnen was mit an die Hand geben. Und Gott, ich würde sagen, Gott hat großen Humor, sagt: Ich bin, der ich bin. Wir bekommen kein klares Bild. Mose wird vielleicht verwirrt gewesen sein von der Aussage, Aber ich finde, diese Aussage bringt uns drei Zeitaspekte mit oder drei Aspekte mit denen wir weitergehen können, dem Wesen Gottes nachzuspüren. Der erste Aspekt am Dornbusch. Der erste Aspekt ist, dass Gott derjenige ist, der sich am Ereignis des Dornbusches und bei der Sendung des Mose der gleiche ist. Er ist derjenige, der sich Mose selbst offenbart, wer er ist, und der ihm den Auftrag gibt, zu seinem Volk zu gehen und zu sagen, wer er ist. Gott macht damit deutlich, dass sein Wesen ein Wesen ist, was sich nicht verändert, sondern gesetzt ist für alle Zeiten. Gott ist es, der sich nicht verändert, sondern der in seinem Wesenskern der gleiche bleibt. Im zweiten gibt er uns noch einen weiteren Aspekt, mit dem Aspekt der Zukunft. Gott betont in seiner Vorstellung, dass er sein wird. Er wird der sein, der er sein wird. Er setzt damit eine Hoffnung frei, er bleibt auch da. Auch in Zukunft ist er da und er wird da sein. Darauf ist Verlass. Seine Anwesenheit wird sich von der Welt nicht entfernen, weil er da sein möchte und sich den Menschen darin zuwendet. Der dritte Aspekt ist das Dasein Gottes. Durch seine Vorstellung und seine zukünftige Verheißung, dass er der sein werde, der er sein wird, betont er, dass Gott nah sein wird und dass er den Menschen im Laufe der Zeit begegnen wird. Von Beginn der Schöpfung bis zum Vergehen der Welt möchte er der sein, der er sein wird, in der Mitte der Menschen. Es fühlt sich diffus an. Drei Aspekte, ich sehe viele fragende Gesichter, die keine genaue Antwort auf das Wesen Gottes geben. Daher möchte ich euch mitnehmen und weitergucken. Wenn wir darüber hinaus in der Bibel von Gott lesen, so bekommen wir eigentlich ganz viele Aspekte von ihm. Mal wird er als Vater dargestellt, wie in 5. Mose 32, Vers 6. Ist er nicht dein Vater, dein Schöpfer, der dich gemacht hat und bereitet hat? Ein männliches Bild. Wenn wir aber weiterlesen, wird Gott auch mit Metaphern einer Mutter verglichen, wie in Jesaja 66, Vers 13. Wie eine Mutter ihr Kind tröstet, so will ich euch trösten. Gottes Bild wird differenziert dargestellt. Über 8000 Mal wird Gott in männlichen Bildern dargestellt und nur circa 45 Mal in weiblichen Bildern. Auffällig ist aber an diesen Bildern, dass von Gott als Mann immer dann gesprochen wird, wenn er direkt beschrieben wird, also wenn es allgemein um ihn geht. Wenn Gott aber mit den Menschen in Beziehung tritt oder in Kontakt tritt, dann werden weibliche Bilder und Attribute für ihn benutzt. Er wird mit einer Mutter verglichen. Die Beziehungsfähigkeit Gottes wird also weiblich definiert. Da, finde ich, machen sich die ersten zwei Merkmale von Gottes Wesen deutlich. Gott ist ein Gott der Beziehung und Gottes Wesen bildet sich in weiblichen und männlichen Zügen ab. Schon in der Schöpfung des Menschen macht er das deutlich und auch in der Selbstvorstellung am Dornbusch. Gott ist ein Wesen der Beziehung. Nicht nur wir Christen und Christinnen sehen das so, sondern auch die rabbinische Literatur. Die Chochma. Chochma bedeutet Weisheit. Und sie stellt in der rabbinischen Literatur, also im Judentum, eine personifizierte und weibliche Weisheit dar. Sie wird als der Weg gesehen, über den Menschen mit Gott und Gott mit dem Menschen in Beziehung treten kann. Gott tritt immer wieder mit den Menschen in der Beziehung, im Alten und im Neuen Testament, am Dornbusch, in der Schöpfung. Die Chochma ist eine weibliche Form. Sie tritt oder Gott tritt dadurch mit uns in Beziehung. Das weibliche Wesen Gottes begegnet uns aber nicht nur in der Weisheit, mit der Gott mit uns in Kontakt tritt, sondern auch im Schöpfungsbericht selber. Im Ruach. Im Anfang des Schöpfungsberichts heißt es, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. V'ruach Elohim mirachefet al pene hamayim. So heißt es im Hebräischen. Und das Wort Ruach wird im Hebräischen weiblich definiert. Eigentlich müsste es da heißen, die Geistin Gottes schwebte über den Wassern. Und in der jüdischen Tradition ist es eigentlich ganz normal, dass die Schöpfung als Geburtsprozess dargestellt wird. Rabbinerinnen und Rabbiner, für sie ist es normal, dass zur Schöpfung männliche und weibliche Züge gehören. Es ist nichts Fremdes, dass sie hören, dass Gott wie eine Frau ist. Im Deutschen heißt es aber, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Eigentlich müssten wir mit die Geistin übersetzen, was für uns aber ein bisschen komisch klingt. Schon im Anfang wird Gott, schon im Schöpfungsbericht, mit der Weite von Männlichkeit und Weiblichkeit dargestellt. Bilder wie Mutterschaft, Geburt oder Stillen, das sind Bilder, die Gott auch darstellen. Wenn wir also auf diese Vielfalt der Bilder schauen, was bedeutet das eigentlich für uns heute? Wenn wir Gott in seinem ganzen Bild erkennen wollen, wie geht das eigentlich? Bilder bilden ab. Sie stellen das Abwesende dar oder halten einen vergangenen Moment für die Ewigkeit fest. Doch der Zugang zu Bildern, den wir heute haben, wenn wir uns welche im Museum angucken, unterscheidet sich von den Bildern und den Zugangsweg zu Bildern im Kulturraum des alten Orients, zu der Zeit, in dem die Bibel verfasst wurde. So zeigen sich etwa auch die Schriften des Alten Testaments von der Vorstellung, dass ein Bild das Dargestellte repräsentiert. Ein abwesender Herrscher, König oder Kaiser, Götterfiguren, ja, die sind in ihrem Abbild gegenwärtig. Wenn ich jetzt hier die Erschaffung des Adams hinstellen würde, würden wir nicht sagen, genau darin, das ist Gott, also müssen wir uns vor ihm niederwerfen. Das haben wir heute nicht mehr. Das war beim Kulturraum des alten Orients normal. So konnte ein Herrscher oder eine Gottheit in allen Teilen seines Gebiets präsent sein und überall verehrt werden. So war es auch mit den Götterfiguren. Und die Überzeugung, dass das Bild einer Person für die Person selbst steht, führte dazu, dass man mit den Bildern interagiert hat. Der oder die Abgebildete wird über das Bild angefleht, über Rat gefragt. Das Bild selbst wird zur Personifikation, es wird verehrt und angebetet. Das ist für uns heute aber nicht mehr so. Das Bild Gottes, was wir in der Komplexität der Bibel sehen, ist nicht greifbar. Wir sehen die Pole, die sich in der Bibel darstellen. Und auch in der Gemeinde sehen wir verschiedene Pole, wie das Gottesbild aussehen kann. Die einen haben das starke männlich dominierte Bild und die anderen das stark feministische Bild. Gott als den patriarchalen Herrscher, Gott als die menstruierende Frau, die am Kreuz hängt. Beides Extreme, die wir immer wieder finden. Gott, der sich aber selber als männlich oder weiblich definiert, finden wir nicht. Ich rede jetzt hier nicht von Jesus Christus, der Mann war, sondern von Gottes Wesen selbst. Gott sagt nicht, ich bin Mann. Gott sagt nicht, ich bin Frau. Sondern er wird mit diesen Bildern verglichen. Sein Wesenszug wird damit verglichen. Und damit würde ich sagen, haben wir einen dritten Punkt des Wesen Gottes erkannt. Gott definiert sich nicht selbst mit den Geschlechterrollen. Gott ist ein abstraktes Wesen. Er hat keinen Körper wie wir. Und deswegen fällt es uns oft schwer, weil wir eigentlich ein Bild von Gott haben wollen, ihn nicht als männlich oder weiblich zu definieren. Wir brauchen Dinge, um uns an ihn festzuhalten. Wie sollen wir uns denn eigentlich am Gottesbild festhalten, wenn es kein einheitliches Gottesbild gibt? Gott bildet sich in Spektren dar. Wir können Gott nicht auf ein kleines Bild festmachen, auf den vitalen Mann oder die menstruierende Frau, sondern wir müssen unser Gottesbild erweitern. Weil wir werden Gott nicht damit gerecht, wenn wir nur sagen, Gott ist Mann. Das Bild Gottes zeichnet sich durch seine Vielfalt aus und ergibt sich aus dem Spektrum von männlich und weiblich. Dazu kann man eigentlich ganz gut das Bild der Sonne nehmen. Wie die Sonne, die sich über dem Himmel bewegt, sichtbar am Morgenrot wie im Abendlicht, so entfaltet sich das Wesen Gottes in einem Spektrum, das unsere Begriffe von männlich und weiblich übersteigt. So stelle ich mir das Wesen Gottes vor. Es bewegt sich zwischen männlich und weiblich. Und diese Pole haben wir als Menschen festgelegt. Gott ist ein geistiges Wesen und er möchte nicht auf das eine Bild festgelegt werden. Gott lebt aus der Dynamik. Im Film und Fernsehen sehen wir männliche und weibliche Bilder. Und über weibliche Bilder wird sich immer wieder aufgeregt. Wenn wir Gott aber verstehen wollen, dürfen wir ihn nicht einengen, sondern müssen ihn erweitern. Gottes Wesen liegt außerhalb von menschlichen Geschlechterzuschreibungen und unser Gottesbild kann größer und stärker werden, wenn wir sagen, Gott ist, der er ist, weder reiner Mann noch reine Frau, sondern er ist und wird sein, der er sein wird. Und Gottes Liebe, welche höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.